Der Runenberg. Ein junger Jäger saß im innersten Gebirge nachdenkend bei einem Vogelherde, in dem das Rauschen der Gewässer und des Waldes in der Einsamkeit tönte. Er bedachte sein Schicksal, wie er so jung sei und Vater und Mutter, die wohlbekannte Heimat und alle Befreundeten seines Dorfes verlassen hatte, um eine fremde Umgebung zu suchen, um sich aus dem Kreise der wiederkehrenden Gewöhnlichkeiten zu entfernen. Und er blickte mit einer Art von Verwunderung auf, dass er sich nun in diesem Tale, in dieser Beschäftigung wiederfand. Große Wolken zogen durch den Himmel und verloren sich hinter den Bergen. Vögel sangen aus den Gebüschen und ein Widerschall antwortete ihnen. Er stieg langsam den Berg hinunter und setzte sich an den Rand eines Baches nieder, der über vorragendes Gestein schäumend murmelte. Er hörte auf die wechselnde Melodie des Wassers. Und es schien, als wenn ihm die Wogen in unverständlichen Worten tausend Dinge sagten, die ihm so wichtig waren, und er musste sich innig betrüben, dass er ihre Reden nicht verstehen konnte. Wieder sah er dann umher und ihm dünkte, er sei froh und glücklich. So fasste er wieder neuen Mut und sang mit lauter Stimme einen Jägergesang. Froh und lustig zwischen Steinen geht der Jüngling auf die Jagd. Seine Beute muss erscheinen in den grünlebendigen Hainen, sucht er auch bis in die Nacht. Seine treuen Hunde bellen durch die schöne Einsamkeit, durch den Wald die Hörner gellen, dass die Herzen mutig schwellen, o du schöne Jägerzeit. Seine Heimat sind die Klüfte, alle Bäume grüßen ihn, rauschen strenge Herbsteslüfte, find er Hirsch und Reh, die Schlüfte muss er jauchzend dann durchziehen. Lass dem Landmann seine Mühen und dem Schiffer nur sein Meer, keiner sieht in morgens Frühen so Auroras Augen glühen, hängt der Tau am Grase schwer, als wer Jagd wild Wälder kennet und Diana lacht ihn an, einst das schönste Bild entbrennet, die er seine Liebste nennet. O beglückter Jägersmann! Während dieses Gesanges war die Sonne tiefer gesunken und breite Schatten fielen durch das enge Tal. Eine kühlende Dämmerung schlich über den Boden weg und nur noch die Wipfel der Bäume wie die runden Bergspitzen waren vom Schein des Abends vergoldet. Christians Gemüt ward immer trübseliger. Er mochte nicht nach seinem Vogelherde zurückkehren, und dennoch mochte er nicht bleiben. Es dünkte ihm so einsam und er sehnte sich nach Menschen. Jetzt wünschte er sich die alten Bücher, die er sonst bei seinem Vater gesehen und die er niemals lesen mögen, so oft ihn auch der Vater dazu angetrieben hatte. Es fielen ihm die Szenen seiner Kindheit ein, die Spiele mit der Jugend des Dorfes, seine Bekanntschaften unter den Kindern, die Schule, die ihm so drückend gewesen war. Und er sehnte sich in all diese Umgebung zurück, die er freiwillig verlassen hatte, um sein Glück in unbekannten Gegenden, in Bergen, unter fremden Menschen, in einer neuen Beschäftigung zu finden. Indem es finsterer wurde und der Bach lauter rauschte und das Geflügel der Nacht seine irre Wanderung mit umschweifenden Fluge begann, saß er noch immer missvergnügt und in sich versunken. Er hätte weinen mögen und er war durchaus unentschlossen, was er tun und vornehmen solle. Gedankenlos zog er eine hervorragende Wurzel aus der Erde. Und plötzlich hörte er schreckend ein dumpfes Winseln im Boden, das sich unterirdisch in klagenden Tönen vorzog. und erst in der Ferne wehmütig verscholl. Der Ton durchdrang sein innerstes Herz. Er ergriff ihn, als wenn er unvermutet die Wunde berührt habe, an der der sterbende Leichnam der Natur in Schmerzen verscheiden wolle. Er sprang auf und wollte entfliehen. Denn er hatte wohl ehemals von der seltsamen Alrunenwurzel gehört, die beim Ausreißen so herzdurchschneidende Klagetöne von sich gebe, dass der Mensch von ihrem Gewinsel wahnsinnig werden müsse. Indem er fortgehen wollte, stand ein fremder Mann hinter ihm, welcher ihn freundlich ansah und fragte, wohin er wolle. Christian hatte sich Gesellschaft gewünscht. Und doch erschrak er von Neuem vor dieser freundlichen Gegenwart. »Wohin so eilig?« fragte der Fremde noch einmal. Der junge Jäger suchte sich zu sammeln und erzählte, wie ihm plötzlich die Einsamkeit so schrecklich vorgekommen sei, dass er sich habe retten wollen, der Abend sei so dunkel, die grünen Schatten des Waldes so traurig, der Bach spreche in lauter Klagen, die Wolken des Himmels zögen seine Sehnsucht jenseits den Bergen hinüber.
»Ihr seid noch jung«, sagte der Fremde, »und könnt wohl die Strenge der Einsamkeit noch nicht ertragen. Ich will euch begleiten, denn ihr findet doch kein Haus oder Dorf im Umkreis einer Meile. Wir mögen unterwegs etwas sprechen und uns erzählen, so verliert ihr die trüben Gedanken. In einer Stunde kommt der Mond hinter den Bergen hervor. Sein Licht wird dann wohl auch eure Seele lichter machen.«
Sie gingen fort, und der Fremde dünkte dem Jünglinge bald ein alter Bekannter zu sein.
»Wie seid ihr in dieses Gebirge gekommen?« fragte jener. »Ihr seid hier, eurer Sprache nach, nicht einheimisch.«
»Ach, darüber«, sagte der Jüngling, »ließe sich viel sagen. Und doch ist es weder keiner Rede, keiner Erzählung wert. Es hat mich wie mit fremder Gewalt aus dem Kreise meiner Eltern und Verwandten hinweggenommen. Mein Geist war seiner selbst nicht mächtig. Wie ein Vogel, der in einem Netz gefangen ist und sich vergeblich sträubt, so verstrickt war meine Seele in seltsamen Vorstellungen und Wünschen. Wir wohnten weit von hier in einer Ebene, in der man rundumher keinen Berg, kaum eine Anhöhe erblickte. Wenige Bäume schmückten den grünen Plan, aber Wiesen, fruchtbare Kornfelder und Gärten zogen sich hin, soweit das Auge reichen konnte. Ein großer Fluss glänzte wie ein mächtiger Geist an den Wiesen und Feldern vorbei. Mein Vater war Gärtner im Schloss und hatte vor, mich ebenfalls zu seiner Beschäftigung zu erziehen. Er liebte die Pflanzen und Blumen über alles und konnte sich tagelang unermüdet mit ihrer Wartung und Pflege abgeben. Ja, er ging so weit, dass er behauptete, er könne fast mit ihnen sprechen. Er lerne von ihrem Wachstum und Gedeihen sowie von der verschiedenen Gestalt und Farbe ihrer Blätter. Mir war die Gartenarbeit zuwider, umso mehr, als mein Vater mir zuredete oder gar mit Drohungen mich zu zwingen versuchte. Ich wollte Fischer werden und machte den Versuch. Allein das Leben auf dem Wasser stand mir auch nicht an. Ich wurde dann zu einem Handelsmann in die Stadt gegeben und kam auch von ihm bald in das väterliche Haus zurück. Auf einmal hörte ich meinen Vater von Gebirgen erzählen, die er in seiner Jugend bereist hatte, von den unterirdischen Bergwerken und ihren Arbeitern, von Jägern und ihrer Beschäftigung, und plötzlich erwachte in mir der bestimmteste Trieb, das Gefühl, dass ich nun die für mich bestimmte Lebensweise gefunden habe. Tag und Nacht sann ich und stellte mir hohe Berge, Klüfte und Tannenwälder vor. Meine Einbildung erschuf sich ungeheure Felsen. Ich hörte in Gedanken das Getöse der Jagd, die Hörner und das Geschrei der Hunde und des Wildes. All meine Träume waren damit angefüllt. Und darüber hatte ich nun weder Rast noch Ruhe mehr. Die Ebene, das Schloss, der kleine beschränkte Garten meines Vaters mit den geordneten Blumenbeeten, die enge Wohnung, der weite Himmel, der sich ringsum so traurig ausdehnte und keine Höhe, keinen erhabenen Berg umarmte. Alles ward mir noch betrübter und verhasster. Es schien mir, als wenn alle Menschen um mich her in der bejammernswürdigsten Unwissenheit lebten und dass alle ebenso denken und empfinden würden wie ich, wenn ihnen dieses Gefühl ihres Elendes nur ein einziges Mal in ihrer Seele aufginge. So trieb ich mich um, bis ich an einem Morgen den Entschluss fasste, das Haus meiner Eltern auf immer zu verlassen. Ich hatte in einem Buche Nachrichten vom nächsten großen Gebirge gefunden, Abbildung einiger Gegenden, und danach richtete ich meinen Weg ein. Es war im ersten Frühlinge und ich fühlte mich durchaus froh und leicht. Ich eilte nur, um recht bald das Ebene zu verlassen, und an einem Abende sah ich in der Ferne die dunklen Umrisse des Gebirges vor mir liegen. Ich konnte in der Herberge kaum schlafen, so ungeduldig war ich, die Gegend zu betreten, die ich für meine Heimat ansah. Mit dem Frühesten war ich munter und wieder auf der Reise. Nachmittags befand ich mich schon unter den vielgeliebten Bergen, und wie ein Trunkener ging ich, stand nach einer Weile, schaute rückwärts und berauschte mich in allen mir fremden und doch so wohlbekannten Gegenständen. Bald verlor ich die Ebene hinter mir aus dem Gesichte. Die Waldströme rauschten mir entgegen, Buchen und Eichen brausten mit bewegtem Laube von steilen Abhängen herunter. Mein Weg führte mich an schwindlichten Abgründen vorüber. Blaue Berge standen groß und ehrwürdig im Hintergrunde. Eine neue Welt war mir aufgeschlossen. Ich wurde nicht müde. So kam ich nach einigen Tagen, in dem ich einen großen Teil des Gebirges durchstreift hatte, zu einem alten Förster, der mich auf mein inständiges Bitten zu sich nahm, um mich in der Kunst der Jägerei zu unterrichten. Jetzt bin ich seit 3 Monaten in seinen Diensten. Ich nahm von der Gegend, in der ich meinen Aufenthalt hatte, wie von einem Königreich ihr Besitz. Ich lernte jede Klippe, jede Schlucht des Gebirges kennen. Ich war in meiner Beschäftigung. Wenn wir am frühen Morgen nach dem Walde zogen, wenn wir Bäume im Forste fällten, wenn ich mein Auge und meine Büchse übte und die treuen Gefährten, die Hunde, zu ihren Geschicklichkeiten abrichtete, überaus glücklich. Jetzt sitze ich seit 8 Tagen hier oben auf dem Vogelherde, im einsamsten Gebirge, und am Abend wurde mir heut so traurig zu Sinne, wie noch niemals in meinem Leben. Ich kam mir so verloren, so ganz unglückselig vor, und noch kann ich mich nicht von dieser trüben Stimmung erholen. Der fremde Mann hatte aufmerksam zugehört, indem beide durch einen dunklen Gang des Waldes gewandert waren. Jetzt traten sie ins Freie, und das Licht des Mondes, der oben mit seinen Hörnern über der Bergspitze stand, begrüßte sie freundlich. In unkenntlichen Formen und vielen gesonderten Massen, die der bleiche Schimmer wieder Rätsel vereinigte, lag das gespaltene Gebirge vor ihnen. Im Hintergrunde ein steiler Berg, auf welchem uralte, verwitterte Ruinen schauerlich im weißen Lichte sich zeigten.
»Unser Weg trennt sich hier«,
sagte der Fremde.
»Ich gehe in diese Tiefe hinunter. Dort, bei jenem alten Schacht, ist meine Wohnung. Die Erze sind meine Nachbarn. Die Berggewässer erzählen mir Wunderdinge in der Nacht. Dahin kannst du mir doch nicht folgen. Aber siehe dort den Runenberg mit seinen schroffen Mauerwerke, wie schön und anlockend das alte Gestein zu uns herblickt. Bist du niemals dort gewesen?«
»Niemals«, sagte der junge Christian. »Ich hörte einmal meinen alten Förster wundersame Dinge von diesen Bergen erzählen, die ich, töricht genug, wieder vergessen habe. Aber ich erinnere mich, dass mir an jenem Abend grauenhaft zumute war. Ich möchte wohl einmal die Höhle besteigen, denn die Lichter sind dort am schönsten. Das Gras muss dort recht grün sein. Die Welt umher recht seltsam. Auch mag sich's wohl treffen, dass man noch manch Wunder aus der alten Zeit da oben fände.«
»Es kann fast nicht fehlen«, sagte jener, »wer nur zu suchen versteht, wessen Herz recht innerlich hingezogen wird. Der findet uralte Freunde dort. Und Herrlichkeiten. Alles, was er am eifrigsten wünscht.
Mit diesen Worten stieg der Fremde schnell hinunter, ohne seinem Gefährten Lebewohl zu sagen. Bald war er im Dickicht des Gebüsches verschwunden. Und kurz nachher verhallte auch der Tritt seiner Füße. Der junge Jäger war nicht verwundert. Er verdoppelte nur seine Schritte nach dem Runenberge zu. Alles winkte ihn dorthin. Die Sterne schienen dorthin zu leuchten. Der Mond wies mit einer hellen Straße nach den Trümmern. Lichte Wolken zogen hinauf. Und aus der Tiefe redeten ihm Gewässer und rauschende Wälder zu und sprachen ihm Mut ein. Seine Schritte waren wie beflügelt. Sein Herz klopfte. Er fühlte eine so große Freudigkeit in seinem Inneren, dass sie zu einer Angst emporwuchs. Er kam in Gegenden, in denen er nie gewesen war. Die Felsen wurden steiler. Das Grün verlor sich. Die kahlen Wände riefen ihn wie mit sonnenden Stimmen an. Und ein einsam klagender Wind jagte ihn vor sich her. So eilte er ohne Stillstand fort und kam spät nach Mitternacht auf einen schmalen Fußsteig, der hart an einem Abgrunde hinlief. Er achtete nicht auf die Tiefe, die unter ihm gähnte und ihn zu verschlingen drohte. So sehr spornten ihn irre Vorstellungen und unverständliche Wünsche. Jetzt zog ihn der gefährliche Weg neben eine hohe Mauer hin, die sich in den Wolken zu verlieren schien. Der Steig ward mit jedem Schritt schmaler, und der Jüngling musste sich an vorragenden Steinen festhalten, um nicht hinunterzustürzen. Endlich konnte er nicht weiter. Der Pfad endigte unter einem Fenster. Er musste stillstehen und wusste jetzt nicht, ob er umkehren, ob er bleiben solle. Plötzlich sah er ein Licht, das sich hinter dem alten Gemäuer zu bewegen schien. Er sah dem Scheine nach und entdeckte, dass er in einen alten, geräumigen Saal blicken konnte, der wunderlich verziert von mancherlei Gesteinen und Kristallen in vielfältigen Schimmern funkelte, die sich geheimnisvoll von den wandelnden Lichte durcheinander bewegten, welches eine große weibliche Gestalt trug, die sinnend im Gemache auf und niederging. Sie schien nicht den Sterblichen anzugehören. So groß, so mächtig waren ihre Glieder, so streng ihr Gesicht. Aber doch dünkte dem entzückten Jünglinge, dass er noch niemals solche Schönheit gesehen oder geahndet habe. Er zitterte und wünschte doch heimlich, dass sie zum Fenster treten und ihn wahrnehmen möchte. Endlich stand sie still, setzte das Licht auf einen kristallenen Tisch nieder, schaute in die Höhe und sang mit durchdringender Stimme: Wo die Alten weilen, dass sie nicht erscheinen. Die kristallenen weinen, von diamantenen Säulen fließen Tränenquellen, Töne klingen drein. In den klaren, hellen, schön durchsichtigen Wellen bildet sich der Schein, der die Seelen ziehet, dem das Herz erglüht. Kommt, ihr Geister alle, zu der goldenen Halle, hebt aus tiefen Dunkeln Häupter, welche funkeln. Macht der Herzen und der Geister, die so durstig sind im Sehnen, mit den leuchten schönen Tränen allgewaltig euch zum Meister. Als sie geendigt hatte, fing sie an, sich zu entkleiden und ihre Gewänder in einen kostbaren Wandschrank zu legen. Erst nahm sie einen goldenen Schleier vom Haupte und ein langes schwarzes Haar floss in geringelter Fülle bis über die Hüften hinab. Dann löste sie das Gewand des Busens und der Jüngling vergaß sich und die Welt im Anschauen der überirdischen Schönheit. Er wagte kaum zu atmen, als sie nach und nach alle Hüllen löste. Nackt schritt sie endlich im Saale auf und nieder, und ihre schweren, schwebenden Locken bildeten um sie her ein dunkelwogendes Meer, aus dem wie Marmor die glänzenden Formen des reinen Leibes abwechselnd hervorstrahlten. Nach geraumer Zeit näherte sie sich einem anderen goldenen Schranke, nahm eine Tafel heraus, die von vielen eingelegten Steinen, Rubinen, Diamanten und allen Juwelen glänzte, und betrachtete sie lange prüfend. Die Tafel schien eine wunderliche, unverständliche Figur mit ihren unterschiedlichen Farben und Linien zu bilden. Zuweilen war, nachdem der Schimmer ihm entgegenspiegelte, der Jüngling schmerzhaft geblendet, dann wieder besänftigten grüne und blau spielende Scheine sein Auge. Er aber stand, die Gegenstände mit seinen Blicken verschlingend und zugleich tief in sich selbst versunken. In seinem Innern hatte sich ein Abgrund von Gestalten und Wohllaut, von Sehnsucht und Wollust aufgetan. Scharen von beflügelten Tönen und wehmütigen und freudigen Melodien zogen durch sein Gemüt, das bis auf den Grund bewegt war. Er sah eine Welt von Schmerz und Hoffnung in sich aufgehen. Mächtige Wunderfelsen von Vertrauen und trotzender Zuversicht. Große Wasserströme wie voll Wehmut fließend. Er kannte sich nicht wieder und erschrak, als die Schöne das Fenster öffnete, ihm die magische steinerne Tafel reichte und die wenigen Worte sprach. »Nimm dieses zu meinem Angedenken.« Er fasste die Tafel und fühlte die Figur, die unsichtbar sogleich in sein Inneres überging. Und das Licht und die mächtige Schönheit und der seltsame Saal waren verschwunden. Wie eine dunkle Nacht mit Wolkenvorhängen fiel es in sein Inneres hinein. Er suchte nach seinen vorigen Gefühlen, nach jener Begeisterung und unbegreiflichen Liebe. Er beschaute die kostbare Tafel, in welcher sich der untersinkende Mond schwach und bläulich spiegelte. Noch hielt er die Tafel fest in seine Hände gepresst, als der Morgen graute und er erschöpft, schwindelnd und halb schlafend, die steile Höhe hinunterstürzte. Die Sonne schien dem betäubten Schläfer auf sein Gesicht, der sich erwachend auf einem anmutigen Hügel wiederfand. Er sah umher und erblickte weit hinter sich und kaum noch erkennbar am äußersten Horizont die Trümmer des Runenberges. Er suchte nach jener Tafel und fand sie nirgends. Erstaunt und verwirrt wollte er sich sammeln und seine Erinnerungen anknüpfen, aber sein Gedächtnis war wie mit einem wüsten Nebel angefüllt, in welchem sich formlose Gestalten wild und unkenntlich durcheinander bewegten. Sein ganzes vorheriges Leben lag wie in einer tiefen Ferne hinter ihm. Das Seltsamste und das Gewöhnliche war so ineinander vermischt, dass er es unmöglich sondern konnte. Nach langem Streite mit sich selbst glaubte er endlich, ein Traum oder ein plötzlicher Wahnsinn habe ihn in dieser Nacht befallen. Nur begriff er immer nicht, wie er sich so weit in eine fremde, entlegene Gegend habe verirren können. Noch fast schlaftrunken stieg er den Hügel hinab und geriet auf einen gebahnten Weg, der ihn vom Gebirge hinunter in das flache Land führte. Alles war ihm fremd. Er glaubte anfangs, er würde in seine Heimat gelangen, aber er sah eine ganz verschiedene Gegend und vermutete endlich, dass er sich jenseits der südlichen Grenze des Gebirges befinden müsse, welches er im Frühling von Norden her betreten hatte. Gegen Mittag stand er über einem Dorfe, aus dessen Hütten ein friedlicher Rauch in die Höhe stieg. Kinder spielten auf einem grünen Platze festtäglich geputzt, und aus der kleinen Kirche erscholl der Orgelklang und das Singen der Gemeinde. Alles ergriff ihn mit unbeschreiblich süßer Wehmut. Alles rührte ihn so herzlich, dass er weinen musste. Die engen Gärten, die kleinen Hütten mit ihren rauchenden Schornsteinen, die gerade abgeteilten Kornfelder erinnerten ihn an die Bedürftigkeit des armen Menschengeschlechts. An seine Abhängigkeit vom freundlichen Erdboten, dessen Milde es sich vertrauen muss. Dabei erfüllte der Gesang und der Ton der Orgel sein Herz mit einer nie gefühlten Frömmigkeit. Seine Empfindungen und Wünsche der Nacht erschienen ihm ruchlos und frevelhaft. Er wollte sich wieder kindlich, bedürftig und demütig an die Menschen wie an seine Brüder anschließen und sich von den gottlosen Gefühlen und Vorsätzen entfernen. Reizend und anlockend dünkte ihm die Ebene mit dem kleinen Fluss, der sich in mannigfalten Krümmungen um Wiesen und Gärten schmiegte. Mit Furcht gedachte er an seinen Aufenthalt in dem einsamen Gebirge und zwischen den wüsten Steinen. Er sehnte sich, in diesem friedlichen Dorfe wohnen zu dürfen und trat mit diesen Empfindungen in die menschenerfüllte Kirche. Der Gesang war eben beendigt. Und der Priester hatte seine Predigt begonnen von den Wohltaten Gottes in der Ernte, wie er seine Güte alles speiset und sättigt, was lebt, wie wunderbar im Getreide für die Erhaltung des Menschengeschlechtes gesorgt sei, wie die Liebe Gottes sich unaufhörlich im Brote mitteile und der andächtige Christ so ein unvergängliches Abendmahl gerührt feiern könne. Die Gemeinde war erbaut. Des Jägers Blicke ruhten auf den frommen Redner und bemerkten dicht neben der Kanzel ein junges Mädchen, das vor allen anderen der Andacht und Aufmerksamkeit hingegeben schien. Sie war schlank und blond, ihr blaues Auge glänzte von der durchdringendsten Sanftheit. Ihr Antlitz war wie durchsichtig und in den zartesten Farben blühend. Der fremde Jüngling hatte sich und sein Herz noch niemals so empfunden, so voll Liebe und so beruhigt, so den stillsten und erquickendsten Gefühlen hingegeben. Er beugte sich weinend, als der Priester endlich den Segen sprach. Er fühlte sich bei den heiligen Worten wie von einer unsichtbaren Gewalt durchdrungen und das Schattenbild der Nacht in die tiefste Entfernung wie ein Gespenst hinabgedrückt. Er verließ die Kirche, verweilte unter einer großen Linde und dankte Gott in einem inbrünstigen Gebete, dass er ihn ohne sein Verdienst wieder aus den Netzen des bösen Geistes befreit habe. Das Dorf feierte an diesem Tag das Erntefest und alle Menschen waren fröhlich gestimmt. Die geputzten Kinder freuten sich auf die Tänze und Kuchen. Die jungen Burschen richteten auf dem Platze im Dorfe, der von jungen Bäumen umgeben war, alles zu ihrer herbstlichen Festlichkeit ein. Die Musikanten saßen und probierten ihre Instrumente. Christian ging noch einmal in das Feld hinaus, um sein Gemüt zu sammeln und seinen Betrachtungen nachzuhängen. Dann kam er in das Dorf zurück, als sich schon alles zur Fröhlichkeit und zur Begehung des Festes vereinigt hatte. Auch die blonde Elisabeth war mit ihren Eltern zugegen und der Fremde mischte sich in den frohen Haufen. Elisabeth tanzte und er hatte unterdessen bald mit dem Vater ein Gespräch angesponnen, der ein Pachter war und einer der reichsten Leute im Dorf. Ihm schien die Jugend und das Gespräch des fremden Gastes zu gefallen und so wurden sie in kurzer Zeit dahin einig, dass Christian als Gärtner bei ihm einziehen solle. Dieser konnte es unternehmen, denn er hoffte, dass ihm nun die Kenntnisse und Beschäftigungen zustatten kommen würden, die er in seiner Heimat so sehr verachtet hatte. Jetzt begann ein neues Leben für ihn. Er zog bei dem Pächter ein und ward zu dessen Familie gerechnet. Mit seinem Stande veränderte er auch seine Tracht. Er war so gut, so dienstfertig und immer freundlich. Er stand seiner Arbeit so fleißig vor, dass ihm bald alle im Hause, vorzüglich, aber die Tochter, gewogen wurden. So oft er sie am Sonntage zur Kirche gehen sah, hielt er ihr einen schönen Blumenstrauß in Bereitschaft, für den sie ihm mit errötender Freundlichkeit dankte. Er vermisste sie, wenn er sie an einem Tage nicht sah. Dann erzählte sie ihm am Abend Märchen und lustige Geschichten. Sie wurden sich immer notwendiger. Und die Alten, welche es bemerkten, schienen nichts dagegen zu haben, denn Christian war der fleißigste und schönste Bursche im Dorfe. Sie selbst hatten vom ersten Augenblick einen Zug der Liebe und Freundschaft zu ihm gefühlt. Nach einem halben Jahre war Elisabeth seine Gattin. Es war wieder Frühling. Die Schwalben und die Vögel des Gesanges kamen in das Land. Der Garten stand in seinem schönsten Schmuck. Die Hochzeit wurde mit aller Fröhlichkeit gefeiert. Braut und Bräutigam schienen trunken von ihrem Glück. Am Abend spät, als sie in die Kammer ging, sagte der junge Gatte zu seiner Geliebten: »Nein, nicht jenes Bild bist du, welches mich einst im Traum entzückte und das ich niemals vergessen kann. Aber doch bin ich glücklich in deiner Nähe und selig in deinen Armen.« Wie vergnügt war die Familie, als sie nach einem Jahr durch eine kleine Tochter vermehrt wurden, welche man Leonore nannte. Christian wurde zwar zuweilen etwas ernster, indem er das Kind betrachtete, aber doch kam seine jugendliche Heiterkeit immer wieder zurück. Er gedachte kaum noch seiner vorigen Lebensweise, denn er fühlte sich ganz einheimisch und befriedigt. Nach einigen Monaten fiel ihm aber seine Eltern in die Gedanken und wie sehr sich besonders sein Vater über sein ruhiges Glück, über seinen Stand als Gärtner und Landmann freuen würde. Es ängstigte ihn, dass er Vater und Mutter seit so langer Zeit ganz vergessen können. Sein einziges Kind erinnerte ihn, welche Freude die Kinder den Eltern sind. Und so beschloss er dann endlich, sich auf die Reise zu machen und seine Heimat wieder zu besuchen. Ungern verließ er seine Gattin. Alle wünschten ihm Glück und er machte sich in der schönen Jahreszeit zu Fuß auf den Weg. Er fühlte schon nach wenigen Stunden, wie ihn das Scheiden peinigte. Zum ersten Mal empfand er in seinem Leben die Schmerzen der Trennung. Die fremden Gegenstände erschienen ihm fast wild. Ihm war, als sei er in einer feindseligen Einsamkeit verloren. Da kam ihm der Gedanke, dass seine Jugend vorüber sei, dass er eine Heimat gefunden, der er angehöre, in die sein Herz Wurzeln geschlagen habe. Er war fast im Begriff, den verlorenen Leichtsinn der vorigen Jahre zu beklagen. Und es war ihm äußerst trübselig zumute, als er für die Nacht auf einem Dorfe in dem Wirtshause einkehren musste. Er begriff nicht, warum er sich von seiner freundlichen Gattin und den erworbenen Eltern entfernt habe, und verdrießlich und murrend machte er sich am Morgen auf den Weg, um seine Reise fortzusetzen. Seine Angst nahm zu, indem er sich dem Gebirge näherte. Die fernen Ruinen wurden schon sichtbar und traten nach und nach kenntlicher hervor. Viele Bergspitzen hoben sich abgerundet aus dem blauen Nebel. Sein Schritt wurde zaghaft. Er blieb oft stehen und verwunderte sich über seine Furcht und über die Schauer, die ihm mit jedem Schritte gedrängter näher kamen. »Ich kenne dich Wahnsinn wohl«, rief er aus, »und dein gefährliches Locken, aber ich will dir männlich widerstehen. Elisabeth ist kein schnöder Traum. Ich weiß, dass sie jetzt an mich denkt, dass sie auf mich wartet und liebevoll die Stunden meiner Abwesenheit zählt. Sehe ich nicht schon Wälder wie schwarze Haare vor mir? Schauen nicht aus dem Bache die blitzenden Augen nach mir her? Schreiten die großen Glieder nicht aus den Bergen auf mich zu?« Mit diesen Worten wollte er sich, um auszuruhen, unter einem Baum niederwerfen. Als er im Schatten denselben einen alten Mann sitzen sah, der mit der größten Aufmerksamkeit eine Blume betrachtete, sie bald gegen die Sonne hielt, bald wieder mit seiner Hand beschattete, ihre Blätter zählte und überhaupt sich bemühte, sie seinem Gedächtnisse genau einzuprägen. Als er näher ging, erschien ihm die Gestalt so bekannt, und bald blieb ihm kein Zweifel übrig, dass der Alte mit der Blume sein Vater sei. Er stürzte ihm mit dem Ausdruck der heftigsten Freude in die Arme, Jener war vergnügt, aber nicht überrascht, ihn so plötzlich wiederzusehen.
»Kömmst du mir schon entgegen, mein Sohn?« sagte der Alte. »Ich wusste, dass ich dich bald finden würde, aber ich glaubte nicht, dass mir schon am heutigen Tage die Freude widerfahren sollte.«
»Woher wusstet ihr, Vater, dass ihr mich antreffen würdet?«
»An dieser Blume«, sprach der alte Gärtner. »Seit ich lebe, habe ich mir gewünscht, sie einmal sehen zu können. Aber niemals ist es mir so gut geworden, weil sie sehr selten ist und nur in Gebirgen wächst. Ich machte mich auf, dich zu suchen, weil deine Mutter gestorben ist und mir zu Hause die Einsamkeit drückend und trübselig war. Ich wusste nicht, wohin in meinem Weg richten sollte. Endlich wanderte ich durch das Gebirge, so traurig mir auch die Reise vorkam. Ich suchte beiher nach der Blume, konnte sie aber nirgends entdecken. Und nun finde ich sie ganz unvermutet hier, wo schon die schöne Ebene sich ausstreckt. Daraus wusste ich, dass ich dich bald finden musste. Und sieh, wie die liebe Blume mir geweissagt hat.«
Sie umarmten sich wieder, und Christian beweinte seine Mutter. Der Alte aber fasste seine Hand und sagte:
»Lass uns gehen, dass wir die Schatten des Gebirges bald aus den Augen verlieren. Mir ist immer noch weh ums Herz von den gesteilen, wilden Gestalten, von dem grässlichen Geklüff, von den schluchzenden Wasserbächen. Lass uns das gute, fromme, ebene Land besuchen.«
Sie wanderten zurück, und Christian ward wieder froher. Er erzählte seinem Vater von seinem neuen Glücke, von seinem Kinde und seiner Heimat. Sein Gespräch machte ihn selbst wie trunken, und er fühlte im Reden erst recht, wie nichts mehr zu seiner Zufriedenheit ermangle. So kamen sie unter Erzählungen, traurigen und fröhlichen, in dem Dorfe an. Alle waren über die frühe Beendigung der Reise vergnügt. Am meisten Elisabeth. Der alte Vater zog zu ihnen und gab sein kleines Vermögen in ihre Wirtschaft. Sie bildeten den zufriedensten und einträchtigsten Kreis von Menschen. Der Acker gedieh, der Viehstand mehrte sich. Christians Haus wurde in wenigen Jahren eins der ansehnlichsten im Orte. Auch sah er sich bald als den Vater von mehreren Kindern. 5 Jahre waren auf diese Weise verflossen, als ein Fremder auf seiner Reise in ihrem Dorfe einkehrte und in Christians Hause, weil es die ansehnlichste Wohnung war, seinen Aufenthalt nahm. Er war ein freundlicher, gesprächiger Mann, der vieles von seinen Reisen erzählte, der mit den Kindern spielte und ihnen Geschenke machte und dem in Kurzen alle gewogen waren. Es gefiel ihm so wohl in der Gegend, dass er sich einige Tage hier aufhalten wollte. Aber aus den Tagen wurden Wochen und endlich Monate. Keiner wunderte sich über die Verzögerung, denn alle hatten sich schon daran gewöhnt, ihn mit zur Familie zu zählen. Christian saß nur oft nachdenklich, denn es kam ihm vor, als kenne er den Reisenden schon von ehemals. Und doch konnte er sich keiner Gelegenheit erinnern, bei welcher er ihn gesehen haben möchte. Nach 3 Monaten nahm der Fremde endlich Abschied und sagte: »Liebe Freunde, ein wunderbares Schicksal und seltsame Erwartungen treiben mich in das nächste Gebirge hinein. Ein zaubervolles Bild, dem ich nicht widerstehen kann, lockt mich. Ich verlasse euch jetzt und ich weiß nicht, ob ich wieder zu euch zurückkommen werde. Ich habe eine Summe Geldes bei mir, die in euren Händen sicherer ist als in den meinigen, und deshalb bitte ich euch, sie zu verwahren. Komme ich in Jahresfrist nicht zurück, so behaltet sie und nehmet sie als einen Dank für eure mir bewiesene Freundschaft an.« So reiste der Fremde ab, und Christian nahm das Geld in Verwahrung. Er verschloss es sorgfältig und sah aus übertriebener Ängstlichkeit zuweilen wieder nach, zählte es über, ob nichts daran fehle, und machte sich viel damit zu tun.
»Die Summe könnte uns recht glücklich machen«,
sagte er einmal zu seinem Vater.
»Wenn der Fremde nicht zurückkommen sollte, für uns und unsere Kinder wäre auf immer gesorgt.« »Lass das Gold«, sagte der Alte. »Darin liegt das Glück nicht. uns hat bisher noch Gottlob nichts gemangelt. Und entschlage dich überhaupt dieser Gedanken.
Oft stand Christian in der Nacht auf, um die Knechte zur Arbeit zu wecken und selbst nach allem zu sehen. Der Vater war besorgt, dass er durch übertriebenen Fleiß seiner Jugend und Gesundheit schaden möchte. Daher machte er sich in einer Nacht auf, um ihn zu ermahnen, seine übertriebene Tätigkeit einzuschränken. Als er ihn, zu seinem Erstaunen, bei einer kleinen Lampe am Tische sitzen fand, indem er wieder mit der größten Emsigkeit die Goldstücke zählte.
»Mein Sohn«, sagte der Alte mit Schmerzen, »soll es dahin mit dir kommen? Ist dieses verfluchte Metall nur zu unserem Unglück unter dieses Dach gebracht? Besinne dich, mein Lieber, so muss dir der böse Feind Blut und Leben verzehren.«
»Ja«, sagte Christian, »ich verstehe mich selber nicht mehr. Weder bei Tage noch in der Nacht lässt es mir Ruhe. Seht, wie es mich jetzt wieder anblickt, dass mir der rote Glanz tief in mein Herz hineingeht. Horcht, wie es klingt, dies güldene Blut. Das ruft mich, wenn ich schlafe. Ich höre es, wenn Musik tönt, wenn der Wind bläst, wenn Leute auf der Gasse sprechen. Scheint die Sonne, so sehe ich nur diese gelben Augen, wie es mir zublinzelt und mir heimlich ein Liebeswort ins Ohr sagen will. So muss ich mich wohl nächtlicherweise aufmachen, um nur seinen Liebesdrang genug zu tun. Und dann fühle ich es innerlich jauchzen und frohlocken, wenn ich es mit meinen Fingern berühre. Es wird vor Freuden immer röter und herrlicher. Schaut nur selbst, die Glut der Entzückung.« Der Greis nahm schaudernd und weinend den Sohn in seine Arme, betete und sprach dann:
»Christel, du musst dich wieder zum Worte Gottes wenden. Du musst fleißiger und andächtiger in die Kirche gehen, sonst wirst du verschmachten und am traurigsten Elende dich verzehren.«
Das Geld wurde wieder weggeschlossen. Christian versprach, sich zu ändern und in sich zu gehen, und der Alte ward beruhigt. Schon war ein Jahr und mehr vergangen, und man hatte von dem Fremden noch nichts wieder in Erfahrung bringen können. Der Alte gab nun endlich den Bitten seines Sohnes nach, und das zurückgelassene Geld wurde in Ländereien und auf andere Weise angelegt. Im Dorfe wurde bald von dem Reichtum des jungen Pachters gesprochen, und Christian schien außerordentlich zufrieden und vergnügt, so dass der Vater sich glücklich pries, ihn so wohl und heiter zu sehen. Alle Furcht war jetzt in seiner Seele verschwunden.
Wie sehr musste er daher erstaunen, als ihn an einem Abend Elisabeth beiseite nahm und unter Tränen erzählte, wie sie ihren Mann nicht mehr verstehe. Er spreche so irre, vorzüglich des Nachts. Er träume schwer, gehe oft im Schlafe lange in der Stube herum, ohne es zu wissen, und erzähle wunderbare Dinge, vor denen sie oft schaudern müsse. Am schrecklichsten sei ihr seine Lustigkeit am Tage, denn sein Lachen sei so wild und frech, sein Blick irre und fremd.
Der Vater erschrak und die trübe Gattin fuhr fort: »Immer spricht er von dem Fremden und behauptet, dass er ihn schon sonst gekannt habe, denn dieser fremde Mann sei eigentlich ein wunderschönes Weib. Auch will er gar nicht mehr auf das Feld hinausgehen oder im Garten arbeiten, denn er sagt, er höre ein unterirdisches, fürchterliches Ächzen, so wie er nur eine Wurzel ausziehe. Er fährt zusammen und scheint sich vor allen Pflanzen und Kräutern wie vor Gespenstern zu entsetzen.«
»Allgütiger Gott«, rief der Vater aus, »ist der fürchterliche Hunger in ihn schon so fest hineingewachsen, dass es dahin hat kommen können? So ist sein bezaubertes Herz nicht menschlich mehr, sondern von kaltem Metall. Wer keine Blume mehr liebt, dem ist alle Liebe und Gottesfurcht verloren.«
Am folgenden Tage ging der Vater mit dem Sohne spazieren und sagte ihm manches wieder, was er von Elisabeth gehört hatte. Er ermahnte ihn zur Frömmigkeit und dass er seinen Geist heiligen Betrachtung widmen solle. Christian sagte: »Gern, Vater, auch ist mir oft ganz wohl und es gelingt mir alles gut. Ich kann auf lange Zeit, auf Jahre, die wahre Gestalt meines Innern vergessen und gleichsam mein fremdes Leben mit Leichtigkeit führen. Dann geht aber plötzlich wie ein neuer Mond das regierende Gestirn, welches ich selber bin, in meinem Herzen auf und besiegt die fremde Macht. Ich könnte ganz froh sein, aber Einmal in einer seltsamen Nacht ist mir durch die Hand ein geheimnisvolles Zeichen tief in mein Gemüt hineingeprägt. Oft schläft und ruht die magische Figur. Ich meine, sie ist vergangen. Aber dann quillt sie wie ein Gift plötzlich wieder hervor und bewegt sich in allen Linien. Da kann ich sie nur denken und fühlen und alles umher ist verwandelt oder vielmehr von dieser Gestaltung verschlungen worden. Wie der Wahnsinnige beim Anblick des Wassers sich entsetzt und das empfangene Gift noch giftiger in ihm wird, so geschieht es mir bei allen eckigen Figuren, bei jeder Linie, bei jedem Strahl. Alles will dann die innewohnende Gestalt entbinden und zur Geburt befördern. Und mein Geist und Körper fühlt die Angst. Wie sie das Gemüt durch ein Gefühl von außen empfing, so will es sie dann wieder quälend und ringend zum äußeren Gefühl hinausarbeiten, um ihrer los und ruhig zu werden. »Ein unglückliches Gestirn war es«, sprach der Alte, »das dich von uns hinwegzog. Du warst für ein stilles Leben geboren. Dein Sinn neigte sich zur Ruhe und zu den Pflanzen. Da führte dich deine Ungeduld hinweg in die Gesellschaft der verwilderten Steine. Die Felsen, die zerrissenen Klippen mit ihren schroffen Gestalten haben dein Gemüt zerrüttet und den verwüstenden Hunger nach dem Metall in dich gepflanzt. Immer hättest du dich vor dem Anblick des Gebirges hüten und bewahren müssen. Und so dachte ich, dich auch zu erziehen. Aber es hat nicht sein sollen. Deine Demut, deine Ruhe, dein kindlicher Sinn ist von Trotz, Wildheit und Übermüt verschüttet.« »Nein«, sagte der Sohn, »ich erinnere mich ganz deutlich, dass mir eine Pflanze zuerst das Unglück der ganzen Erde bekannt gemacht hat. Seitdem verstehe ich erst die Seufzer und Klagen, die allenthalben in der ganzen Natur vernehmbar sind, wenn man nur darauf hören will. In den Pflanzen, Kräutern, Blumen und Bäumen regt und bewegt sich schmerzhaft nur eine große Wunde. Sie sind der Leichnam vormaliger herrlicher Steinwelten. Sie bieten unserem Auge die schrecklichste Verwesung dar. Jetzt verstehe ich es wohl, dass es dies war, was mir jene Wurzel mit ihrem tiefgeholtem Ächzen sagen wollte. Sie vergaß sich in ihrem Schmerze und verriet mir alles. Darum sind alle grünen Gewächse so erzürnt auf mich und stehen mir nach dem Leben. Sie wollen jene geliebte Figur in meinem Herzen auslöschen und in jedem Frühling mit ihren verzierten Leichenmienen meine Seele gewinnen. Unerlaubt und tückisch ist es, wie sie dich, alter Mann, hintergangen haben, denn von deiner Seele haben sie gänzlich Besitz genommen. Frage nur die Steine, du wirst erstaunen, wenn du sie reden hörst.« Der Vater sah ihn lange an und konnte ihm nichts mehr antworten. Sie gingen schweigend zurück nach Hause und der Alte musste sich jetzt ebenfalls vor der Lustigkeit seines Sohnes entsetzen, denn sie dünkte ihm ganz fremdartig. Und als wenn ein anderes Wesen aus ihm wie aus einer Maschine unbeholfen und ungeschickt herausspiele. Das Erntefest sollte wieder gefeiert werden. Die Gemeinde ging in die Kirche und auch Elisabeth zog sich mit den Kindern an, um dem Gottesdienste beizuwohnen. Ihr Mann machte auch Anstalten, sie zu begleiten. Aber noch vor der Kirchentür kehrte er um und ging tief sinnend vor das Dorf hinaus. Er setzte sich auf die Anhöhe und sah wieder die rauschenden Dächer unter sich. Er hörte den Gesang und Orgelton von der Kirche her. Geputzte Kinder tanzten und spielten auf dem grünen Rasen. »Wie habe ich mein Leben in einem Traume verloren?« sagte er zu sich selbst. »Jahre sind verflossen, dass ich von hier hinunterstieg und die Kinder hinein, die damals hier spielten, sind heute dort ernsthaft in der Kirche. Ich trat auch in das Gebäude, aber heute ist Elisabeth nicht mehr ein blühendes kindliches Mädchen. Ihre Jugend ist vorüber. Ich kann nicht mit der Sehnsucht wie damals den Blick ihrer Augen aufsuchen. So habe ich mutwillig ein hohes, ewiges Glück aus der Acht gelassen, um ein vergängliches und zeitliches zu gewinnen.« Er ging sehnsuchtsvoll nach dem benachbarten Walde und vertiefte sich in seine dichtesten Schatten. Eine schauerliche Stille umgab ihn. Keine Luft rührte sich in den Blättern. In dem sah er einen Mann von ferne auf sich zukommen, den er für den Fremden erkannte. Er erschrak und sein erster Gedanke war, jener würde sein Geld von ihm zurückfordern. Als die Gestalt etwas näher kam, sah er, wie sehr er sich geirrt hatte. Denn die Umrisse, welche er wahrzunehmen gewähnte, zerbrachen wie in sich selber. Ein altes Weib von der äußersten Hässlichkeit kam auf ihn zu. Sie war in schmutzige Lumpen gekleidet, ein zerrissenes Tuch hielt einige greise Haare zusammen. Sie hinkte an einer Krücke. Mit fürchterlicher Stimme redete sie Christian an und fragte nach seinem Namen und Stande. Er antwortete ihr umständlich und sagte darauf, »Aber wer bist du?«
»Man nennt mich das Waldweib«, sagte jene. »Und jedes Kind weiß von mir zu erzählen. Hast du mich niemals gekannt?«
Mit den letzten Worten wandte sie sich um und Christian glaubte, zwischen den Bäumen den goldenen Schleier, den hohen Gang, den mächtigen Bau der Glieder wiederzuerkennen. Er wollte ihr nacheilen, aber seine Augen fanden sie nicht mehr. In dem zog etwas Glänzendes seine Blicke in das grüne Gras nieder. Er hob es auf und sah die magische Tafel mit den farbigen Edelgesteinen, mit der seltsamen Figur wieder, die er vor so manchem Jahr verloren hatte. Die Gestalt und die bunten Lichter drückten mit der plötzlichsten Gewalt auf all seine Sinne. Er fasste sie recht an, um sich zu überzeugen, dass er sie wieder in seinen Händen halte, und eilte dann damit nach dem Dorfe zurück. Der Vater begegnete ihm.
»Seht«, rief er ihm zu, »das, wovon ich euch so oft erzählt habe, was ich nur im Traum zu sehen glaubte, ist jetzt gewiss und wahrhaftig mein.«
Der Alte betrachtete die Tafel lange und sagte, »Mein Sohn, mir schaudert recht im Herzen, wenn ich die Lineamente dieser Steine betrachte und ahnend den Sinn dieser Wortfügung errate. Sieh her, wie kalt sie funkeln, welche grausamen Blicke sie von sich geben, blutdürstig wie das rote Auge des Tigers. Wirf diese Schrift weg, die dich kalt und grausam macht, die dein Herz versteinern muss. Sieh die zarten Blüten keimen, wie sie aus sich selbst erwachen und wie Kinder aus den Träumen dir entgegenlieblich lachen. Ihre Farbe ist im Spielen zugekehrt der goldenen Sonne, deren heißen Kuss zu fühlen, das ist ihre höchste Wonne. An den Küssen zu verschmachten, zu vergehen in Lieb und Wehmut, also stehen die eben lachten, bald verwelkt in stiller Demut. Das ist ihre höchste Freude, im Geliebten sich verzehren, sich im Tode zu verklären, zu vergehen in süßem Leide. Dann ergießen sie die Düfte, ihre Geister mit Entzücken, es berauschen sich die Lüfte in balsamischen Erquicken. Liebe kommt zum Menschenherzen, regt die goldenen Saitenspiele, und die Seele spricht, ich fühle, was das Schönste sei, wonach ich ziele. Wehmut, Sehnsucht und der Liebe Schmerzen. Wunderbare, unermessliche Schätze, antwortete der Sohn, muss es noch in den Tiefen der Erde geben. Wer diese ergründen, heben und an sich reißen könnte, wer die Erde so wie eine geliebte Braut an sich drücken vermöchte, dass sie ihm in Angst und Lieb gern ihr Kostbarstes gönne. Das Waldweib hat mich gerufen, ich gehe sie zu suchen. Hier nebenan ist ein alter, verfallener Schacht, schon vor Jahrhunderten von einem Bergmanne aufgegraben. Vielleicht, dass ich sie dort finde. Er eilte fort. Vergeblich strebte der Alte, ihn zurückzuhalten. Jener war seinen Blicken bald entschwunden. Nach einigen Stunden, nach vieler Anstrengung, gelangte der Vater an den alten Schacht. Er sah die Fußstapfen im Sande am Eingange eingedrückt und kehrte weinend um in der Überzeugung, dass sein Sohn im Wahnsinn hineingegangen und in alte, gesammelte Wässer und Untiefen versunken sei. Seitdem war er unaufhörlich betrübt und in Tränen. Das ganze Dorf trauerte um den jungen Pachter. Elisabeth war untröstlich, die Kinder jammerten laut. Nach einem halben Jahre war der alte Vater gestorben. Elisabeths Eltern folgten ihm bald nach und sie musste die große Wirtschaft allein verwalten. Die angehäuften Geschäfte entfernten sie etwas von ihrem Kummer. Die Erziehung der Kinder, die Bewirtschaftung des Gutes ließen ihr für Sorge und Gram keine Zeit übrig. So entschloss sie sich nach 2 Jahren zu einer neuen Heirat. Sie gab ihre Hand einem jungen, heiteren Manne, der sie von Jugend auf geliebt hatte. Aber bald gewann alles im Hause eine andere Gestalt. Das Vieh starb, Knechte und Mägde waren untreu, Scheuren mit Früchten wurden vom Feuer verzehrt, Leute in der Stadt, bei welchem Summen standen, entwichen mit dem Gelde. Bald sah sich der Wirt genötigt, einige Äcker und Wiesen zu verkaufen. Aber ein Misswachs und teures Jahr brachten ihn nur in neue Verlegenheiten. Es schien nicht anders, als wenn das so wunderbar erworbene Geld auf allen Wegen eine schleunige Flucht suchte. Und dessen vermehrten sich die Kinder, und Elisabeth sowohl als ihr Mann wurden in der Verzweiflung unachtsam und saumselig. Er suchte sich zu zerstreuen und trank häufigen und starken Wein, der ihn verdrießlich und jähzornig machte, so dass oft Elisabeth mit heißen Zähren ihr Elend beweinte. So wie ihr Glück wich, zogen sich auch die Freunde im Dorfe von ihnen zurück, so dass sie sich nach einigen Jahren ganz verlassen sahen und sich nur mit Mühe von einer Woche zur anderen hinüberfristeten. Es waren ihnen nur wenige Schafe und eine Kuh übrig geblieben, welche Elisabeth oft selbst mit den Kindern hütete. So saß sie einst mit ihrer Arbeit auf dem Anger, Leonore zu ihrer Seite und ein säugendes Kind an der Brust, als sie von ferne herauf eine wunderbare Gestalt kommen sah. Es war ein Mann in einem ganz zerrissenen Rocke, barfüßig, sein Gesicht schwarzbraun von der Sonne verbrannt, von einem langen, struppigen Bart noch mehr entstellt. Er trug keine Bedeckung auf dem Kopf, hatte aber von grünem Laube einen Kranz durch sein Haar geflochten, welcher sein wildes Ansehen noch seltsamer und unbegreiflicher machte. Auf dem Rücken trug er in einem festgeschnürten Sack eine schwere Ladung. Im Gehen stützte er sich auf eine junge Fichte. Als er näher kam, setzte er seine Last nieder und holte schwer Atem. Er bot der Frau guten Tag, die sich vor seinem Anblick entsetzte. Das Mädchen schmiegte sich an ihre Mutter. Als er ein wenig geruht hatte, sagte er: »Nun komme ich von einer sehr beschwerlichen Wanderschaft aus dem rauesten Gebirge auf Erden. Aber ich habe dafür auch endlich die kostbarsten Schätze mitgebracht, die die Einbildung nur denken oder das Herz sich wünschen kann. Seht hier und erstaunt!« Er öffnete hierauf seinen Sack und schüttete ihn aus. Dieser war voller Kiesel, unter denen große Stücke Quarz nebst anderen Steinen lagen. »Es ist nur«, fuhr er fort, »dass die Juwelen noch nicht poliert und geschliffen sind. Darum fehlt es ihnen noch an Auge und Blick. Das äußerliche Feuer mit seinem Glanze ist noch zu sehr in ihren inwendigen Herzen begraben. Aber man muss es nur herausschlagen, dass sie sich fürchten, dass keine Verstellung ihnen mehr nützt. So sieht man wohl, wer Geisteskind sie sind.« Er nahm mit diesen Worten einen harten Stein und schlug ihn heftig gegen einen anderen, so dass die roten Funken heraussprangen. »Habt ihr den Glanz gesehen?« rief er aus. »So sind sie ganz Feuer und Licht. Sie erhellen das Dunkel mit ihrem Lachen, aber noch tun sie es nicht freiwillig.« Er packte hierauf alles wieder sorgfältig in seinen Sack, welchen er fest zusammenschnürte. »Ich kenne dich recht gut«, sagte er denn wehmütig. »Du bist Elisabeth.« Die Frau erschrak. »Wie ist dir doch mein Name bekannt?« fragte sie mit ahnenden Zittern. »Ach, lieber Gott«, sagte der Unglückselige. »Ich bin ja der Christian, der einst als Jäger zu euch kam. Kennst du mich denn nicht mehr?« Sie wusste nicht, was sie im Erschrecken und tiefstem Mitleiden sagen sollte. Er fiel ihr um den Hals und küsste sie. Elisabeth rief aus: Oh Gott, mein Mann kommt!
Sei ruhig, sagte er. Ich bin dir so gut wie gestorben. Dort im Walde wartet schon meine Schöne, die Gewaltige, auf mich, die mit den goldenen Schleier geschmückt ist.
Dieses ist mein liebstes Kind, Leonore. Komm her, mein teures, liebes Herz, und gib mir auch einen Kuss. Nur einen einzigen, dass ich einmal wieder deinen Mund auf meinen Lippen fühle. Dann will ich euch verlassen.
Leonore weinte. Sie schmiegte sich an ihre Mutter, die in Schluchzen und Tränen sie halb zum Wanderer lenkte, halb zog sie diese zu sich, nahm sie in die Arme und drückte sie an seine Brust. Dann ging er still fort. Und im Walde sahen sie ihn mit dem entsetzlichen Waldweibe sprechen.
»Was ist euch?«
fragte der Mann, als er Mutter und Tochter blass und in Tränen aufgelöst fand.
Keiner wollte ihm Antwort geben. Der Unglückliche ward aber seitdem nicht wieder gesehen.